Ich hoffe darauf, dass wir irgendwie den Tag aufstehen und den nächsten Schritt machen. Ich denke, Hoffnung ist einfach weitermachen, nicht aufhören.
Valentina Kalkbrenner. Sie hat ein Radfahrprojekt für geflüchtete Frauen in Cottbus mit ins Leben gerufen. Um Hoffnung geht es heute den ganzen Tag im RBB24 Inforadio. In der nächsten halben Stunde hören wir Stimmen und Stimmungen aus der Lausitz. Silvia Belka-Lorenz hat mutmachende Menschen getroffen.
Morgen ist ein anderes Wort für Hoffnung, sagt der große Theatermensch George Tabori in einem seiner besten Stücke mit dem Titel »Mein Kampf«. Der alte Jude Schlomo kümmert sich in einem Wiener Obdachlosenasyl um einen verpeilten und weitgehend talentlosen jungen Mann, einen gewissen Adolf Hitler. Der gelangt in Schlomos Obhut schließlich zu so viel Selbstbewusstsein, dass das, wie wir wissen, später noch fatale Folgen für die Weltgeschichte haben sollte. Außer dem jungen Adolf erzählt Schlomo auch dem leibhaftig anwesenden Tod seine Geschichten, bis der schließlich vergisst, seines Amtes zu walten. Nein, darunter geht es offenbar nicht, wenn wir über Hoffnung sprechen wollen. Es geht um Leben und Tod. Und nochmal nein, das ist überhaupt gar nicht traurig. Ich darf Ihnen zunächst die Geschichte von Asma erzählen. Asma, die in Syrien ihre 5 kleinen Kinder jahrelang allein vor dem Krieg beschützen musste und schließlich vor 6 Jahren von dort geflohen ist. Ohne Plan, ohne eine Idee, was danach kommen würde, aber mit einer Sehnsucht.
Zuerst, ich musste nur schlafen. Wirklich, das war die erste Hoffnung. Ich musste nur zu einem sicheren Platz und schlafen. Ich habe so gedacht, aber alles hat nicht geklappt, weil das Leben hier wirklich nicht einfach. Aber trotzdem, ich habe gut geschlafen.
Asma Hadla ist 43 und mit Abstand einer der positivsten Menschen, die mir seit langem begegnet sind. Nach einer dramatischen Fluchtgeschichte in Deutschland angekommen, erlebt sie auch in der neuen Heimat Cottbus Gewalt, über die wir hier nicht sprechen sollen. Sie kämpft gegen das Trauma, gegen die eigene Angst und für ihre Kinder. Sie arbeitet an einem Frauenprojekt für die Integration Geflüchteter und zieht mit ihrer Energie und ihrer Freundlichkeit viele Menschen in ihren Bann. Mich ja auch.
Das kommt wirklich von meiner Erziehung und zuerst wirklich aus meiner Religion. Wir haben Vielfalt in unserer Familie. Zum Beispiel meine Oma Christin, meine Tante hat einen Aluitenmann geheiratet. Deswegen ich habe viel Erfahrung mit allen, die, wie heißt das, Gesellschaftsschichten. Manche Leute, sie sind sehr, sehr, sehr reich, aber sie leben sehr arm. Und Leute, sie sind wirklich sehr arm, aber sie leben sehr reich.
In diesem Sinne ist Asma eine überaus reiche Frau. Geboren in der syrischen Hafenstadt Banias und aufgewachsen, wie gehört, in einer Multikulti-Familie. Bildung ist wichtig, bis der Krieg alles verändert. Der Ehemann muss Syrien bald verlassen. Asma bringt die kleinen Kinder alleine durch, bis auch sie 2016 flieht. Endlich in Deutschland und in Sicherheit ist dennoch gar nichts leicht und nichts mehr wie früher. Sie trennt sich von ihrem Mann, sie lernt Deutsch und scheinbar so profane Dinge wie Fahrradfahren, für eine Muslima ein großer emanzipatorischer Akt. Asma legt das Kopftuch ab und ermutigt andere Frauen, ihre Integration in die eigenen Hände zu nehmen. Inzwischen studiert die älteste Tochter Pharmazie auf einer Vorzeigeuni, die 2 jüngsten Kinder gehen aufs Gymnasium.
Wirklich hier in Deutschland, ich habe die erste Hoffnung für mich, dass ich kann die deutsche Sprache perfekt sprechen. Ich kann mehr Social Community bauen hier, aber ich soll meine Sprache entwickeln.
Verständigung, dafür plädiert sie leidenschaftlich. Nicht nur in der syrischen Community, sondern auch bei ihren deutschen Freundinnen. Wir müssen reden, immer wieder reden, die eigenen Geschichten erzählen, damit die Angst weniger wird.
Wenn wir können uns besser verstehen, wir können zusammen etwas gut machen für Deutschland. Die wichtigen Sachen in dieser Welt, die Sicherheit und die Gesundheit. Aber viele Menschen bemerken das nicht, weil sie haben das.
Valentina Kalkbrenner ist eine der deutschen Freundinnen von Asma. Beide kennen sich aus einem inzwischen preisgekrönten Integrationsprojekt von den Fahrradfrauen. Mitten in der nicht eben als Multikulti-Hotspot bekannten Stadt Cottbus erlernen geflüchtete Frauen das Radfahren. Es gibt den Frauen, die in der Mehrzahl Muslimas sind, eine so nie erlebte Unabhängigkeit. Integration und Sprachtraining sind quasi die Beigabe. Valentina Kalkbrenner ist eine der Mütter des Projekts. Durch eine schwere Depression, nicht mehr berufstätig, hat sie beinahe mehr zu tun als je zuvor.
Für mich nehme ich die Kraft eigentlich auch aus anderen Menschen, aus Menschen, die mir nahestehen. Dass die Frauen, wenn sie bei uns, mit uns sind, eigentlich alle lachen, alle fröhlich sind, obwohl sie schlimme Schicksale haben. Ich denke, Hoffnung ist aber auch einfach weitermachen, nicht aufhören.
Es gab nicht wenige Situationen im Leben von Valentina, in denen scheinbar gar nichts mehr ging. Die Berlinerin entstammt einer schillernden Medizinerfamilie, ihr Traumberuf Krankenschwester. Und zwar da, wo der Beruf richtig wehtut. Sie arbeitet in einem Wohnheim für Obdachlose und zieht ihre beiden Töchter alleine groß. Die Liebe verschlägt sie vor einigen Jahren in die Lausitz, wo sie heute mit Frau und Hund sehr idyllisch auf dem Land lebt. Trotz der Berentung ist ihr Tag gut gefüllt mit ehrenamtlichem und familiärem Engagement. Tochter Caro ist durch eine multiple Sklerose phasenweise auf ihre Hilfe angewiesen. Und wann immer in irgendeinem ihrer Herzensprojekte Not an der Frau ist, kurze WhatsApp genügt.
Ich denke, dass ich diese Welt nur noch in meinem kleinen Mikrokosmos verbessern kann. Aber dieser Mikrokosmos gibt mir ja ganz viel zurück.
Für Valentina Kalkbrenner haben die Extreme miteinander zu tun. Das, was sie selber erlebt und erfahren hat, Krankheit, Tod, existenzielle Sorgen. Valentina will Hoffnung verbreiten, nicht obwohl, sondern weil sie weiß, wie fragil dieses Pflänzchen sein kann.
Hoffnung ist für mich wirklich in den Kindern, in den Enkelkindern, in Freunden. Dann fühle ich mich auch wohl. Also wenn ich in diesem Umfeld bin, dann fühle ich mich wohl und dann fühle ich mich auch am Leben. Und dann weiß ich auch, dafür will ich.
Das Wort Hoffnung entstammt dem mittelniederdeutschen Hüben oder Hoben. Das Herz hopst und hüpft vor Zuversicht und positiver Erwartung. Psychologisch betrachtet ist dieses Hüpfen übrigens völlig alternativlos. Damit wir Menschen irgendeine Situation zum Besseren verändern können, müssen wir in einem Zipfel unserer Seele daran glauben, dass dieses Bessere möglich ist. Das bestätigt der Psychotherapeut Friedemann Horst. Allein der Umstand, dass ein Mensch sich in einer Not Hilfe sucht, allein das künde schon von Hoffnung.
Ja, sonst würden sie nicht kommen. Das heißt, sie haben sich nicht völlig aufgegeben. Irgendwas Diffuses ist da, was man auch Hoffnung nennen kann, dass sich ihr Zustand bessert. Und von daher haben sie sozusagen einen Prozess eingeleitet, wo sie sich auch weiterentwickeln können.
Wäre die Gesamtsituation aus Corona, Krieg und Klimakrise allein schon dazu geeignet, auch die mental stabilsten Zeitgenossen aus dem Gleichgewicht zu bringen, so erleben Psychologen und Psychotherapeuten, zumindest bei den Erwachsenen derzeit, keine Zunahme von depressiven Erkrankungen.
Eher eine Zunahme an Wut, Ärger, Aggression. Ich denke, dass sich die Menschen langsam auch, die hierher kommen, damit auseinandersetzen, dass wir eine längere Zeit in einem Krisenmodus sind und sich dem auch, ich sag's jetzt mal so, anpassen ein Stück weit oder auch darauf vorbereiten. Aber ich weiß von Kollegen, die mit und Kolleginnen, die mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, da sieht's anders aus. Da ist doch schon sehr viel Depression, auch Suizidalität. Aber hier, wie gesagt, bei den Erwachsenen, Patienten, Patientinnen nicht.
Und nicht selten erwiesen sich Schicksalsschläge als wichtige Drehmomente im Leben. Aber das ist die Retrospektive, der Blick derer, die eine Krise überwunden haben. Das hilft demjenigen, der gerade akut von Krankheit, Tod, Angst betroffen ist, gar nicht. Der größte Risikofaktor für den seelischen Absturz ist das Alleinesein, die Einsamkeit. Das weiß jeder Seelsorger, das weiß und erlebt Friedemann Horst. Es sind menschliche Kontakte, die den Unterschied zwischen Leben und Sterben ausmachen. Denn, Überraschung, auch der professionelle Psychotherapeut kommt morgens nicht hüpfend in die Praxis.
Ich bin ja auch genauso betroffen. Allein die Tatsache, dass ich hierher komme, dass ich die Patienten hierher komme, dass wir uns damit auseinandersetzen, finde ich schon mal wertvoll, auch auszuhalten, dass es erstmal keine Lösung gibt oder auch Resignation auszuhalten. Was aber nicht heißt, dabei stehen zu bleiben, Gottes Willen. Aber erstmal zu akzeptieren, die Dinge sind so. Es hilft nur, sich damit auseinanderzusetzen. Möglichst konstruktiv.
Ob Religion oder Spiritualität uns helfen können, besser durch Krisen zu kommen, das ist nicht wirklich belegt. Es schadet nicht. Der weise Therapeut lässt gerne gelten, was einem Fünkchen Hoffnung hilft, womöglich ein richtiger Funke zu werden.
Es schadet nicht, ist mein Eindruck. Es hilft auf jeden Fall auch zu akzeptieren, dass ich nicht alles weiß. Ich glaube, das macht neugierig aufs Leben.
Tobias Schick ist einer, der von Amts wegen geradezu verpflichtet ist, Hoffnung zu haben. seit weniger als einem Monat frisch eingeführter Oberbürgermeister von Cottbus. Er hat einen langen und zähen Wahlkampf hinter sich, der SPD-Mann in der vermeintlichen Problemstadt. Am Ende hatte er keine geringere Mission, als eine Mehrheit für die Demokratie auf die Beine zu bringen. Er entscheidet eine richtungsweisende Stichwahl für sich und gegen den AfD-Kandidaten. Nicht erst seitdem glaubt Tobias Schick unerschütterlich daran, dass Cottbus wieder herauskommt aus einem verheerenden Strudel von Strukturabbau, von Existenz und Sinnverlust.
Ich hoffe und weiß auch, dass es passieren wird. Veränderungen stehen an. Und jetzt haben wir wirklich die Riesenchance, Menschen zurückzugewinnen für diese Region. Und es kommen andere Menschen hierher und werden diese Stadt mit lebenswert machen. Positiv.
Ja, Tobias Schick hat noch viel Wahlkampf-Intus und lässt sich dennoch bereitwillig bremsen. Wir wissen, wofür Schick steht, wenn er Oberbürgermeister ist. Ein gewinnender, überaus freundlicher 42-Jähriger. Sportlich, evangelisch, aufgewachsen im Plattenbau. So beschreibt er sich selber auf seiner Homepage. Und ja, den flachen Witz will ich mir nicht verkneifen. Der Name passt durchaus zu dem Mann. Woraus er Hoffnung schöpft, wenn er gerade nicht professionell welche verbreiten muss.
Als Christ kann ich mir das einfach machen, weil ich weiß, es gibt jemanden, der sowieso an meiner Seite ist. Es hat auch alles einen Sinn, auch jede Krise, jede Schwierigkeit. Ich bin auch nicht nur der Strahle-Typ und habe genauso auch Dinge erlebt, auf die ich hätte gerne verzichten können. Nee, es hat mich ja auch stark gemacht, es hat mich auch geprägt. Wer lebensbejahend ist und Lust hat, mit anderen zu leben, der wird immer Hoffnung haben.
Familie, Freunde, nichts in sich hineinfressen. Mehr an Rezepten hat auch er nicht. Schick glaubt an Gemeinsinn. Er glaubt daran, dass Menschen, wenn sie sich zusammentun, Gutes zustande bringen. Das klappt auch mit dieser Stadt und der gewaltigen Aufgabe des Strukturwandels. Das ist seine Überzeugung. Stand jetzt lassen sich viele gern von ihm begeistern. Der Mann war schließlich Leistungssportler. Spezialdisziplin, Hürdenlauf.
Zusammen ist es eben besser. Zusammen macht es auch viel mehr Spaß. Das sind Erfahrungen, die hat Tatsache der Sport hinterlassen und gleichzeitig auch einen Ausgleich zu finden. Da muss ich allerdings sagen, da sollte ich mich dann noch ein bisschen mehr disziplinieren, genau diese Auszeiten auch zu nehmen und zu blocken.
Hoffnung am Heiligabend anno 2022. Das Jesuskind in der Krippe als das Symbol für Zuversicht auf Erden. Auch Christen brauchen in der Ballung von Krieg, Corona, Klimakatastrophe einen besonders starken Glauben. Welche Herausforderungen denn noch? Was ist es, was Gott oder wer auch immer uns damit sagen will? Wenn es für all das einen Plan gibt, wie lautet der? Die Menschenkinder, die sich in den vergangenen Monaten bis in diese Adventstage hinein auf Straßen geklebt, die Flughäfen blockiert und in Museen die Schutzscheiben von Gemälden verschmutzt haben, die haben im Moment scheinbar so wenig Hoffnung, dass sie das auch im Namen tragen. Die letzte Generation. Anders als die Klimabewegung Fridays for Future appelliert die letzte Generation nicht mehr. Sie schafft Tatsachen. Und sei es in Form von Staus und aufgemischten Kunsttempeln. Und die bürgerliche Welt reagiert. Und zwar in weiten Teilen mit heftiger Abwehr. Nicht allein, dass wir uns nicht so gern unsere Gemütlichkeit nehmen lassen. Es mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass allein der Name als apokalyptische Drohung gehört werden kann. Die letzte Generation.
Der eigentliche Ansatz ist, dass wir eben die letzte Generation sind, die den Zusammenbruch der Klimasysteme weltweit eben noch aufhalten kann. Also Hoffnung ist da das Leitmotiv.
Das sagt Kevin. Kevin ist Anfang 30 und einer der Aktivisten der letzten Generation. Kevin hat einen Beruf, eine Freundin und eine Familie und er hat Angst vor dem, was uns an globalen Veränderungen droht. Dafür setzt er sich ein, früher auf Demonstrationen und bei den Fridays for Future und später, als er die Appelle fruchtlos erlebte, in der Aktion. Blockaden und Klebeaktionen, Graffitis am Kanzleramt, alles sorgfältig dokumentiert auf Polizei- und Pressefotos, auf Videos, in Ermittlungsakten. Er zahlt einen hohen Preis für seinen Einsatz. Untersuchungshaft, Prozesse, Hass und Gewalt von Passanten und von Polizisten.
Es sind Extremzustände, die wir durchmachen. Allein zu wissen, man begeht eine Straftat und fühlt sich aber trotzdem im Recht. Das ist ein absoluter Widerspruch, weil das auch mein Ideal war, wie Gesellschaft funktioniert.
Ihre Straftaten gegen das Unrecht der Welt, gegen den permanenten Verstoß gegen internationale Klimaabkommen, gegen die von uns allen geduldete globale Schieflage, genannt Kapitalismus. Wer sich die Zeit nimmt, Kevin und seinen MitstreiterInnen zuzuhören, der läuft Gefahr, sie zu verstehen. Die letzte Generation kämpft einen Kampf, der uns alle betrifft. Sie kämpfen ihn mit ihrer blanken Haut, auch wenn das Gesetz sie für die Wahl ihrer Mittel mit der vollen Härte verfolgt.
Und das beißt sich eben mit diesem Rechtsverständnis.
Er will nicht, dass ich seine Hände sehe. Dabei habe ich die schon gesehen, als Aufmacher in der Boulevardpresse, mit großen Fetzen von Asphalt an den Handflächen, an denen kaum noch Haut war. Seine Hände in echt zu sehen, kostet Überwindung. An der rechten ist eine Narbe von einem Oszillator, schlimmer aber ist die linke. Verkrustete Blasen, Narben, manche der Einsatzkräfte seien vorsichtig, manche eher nicht. Beim Ablösen des Klebers lösen sich immer auch Hautschichten. Aufgeben ist für ihn trotzdem keine Option.
Je größer eigentlich das Medienspektakel war und je mehr auch Presse sehr offensiv gegen uns gehetzt hat, haben wir immer mehr Zuspruch bekommen. Entweder waren es im Extremfall Morddrohungen oder halbe Liebesbriefe, wo Menschen uns eben Rückhalt gegeben haben, weil sie eben selber auch keine andere Alternative mehr sehen.
Längst kleben nicht mehr nur Jugendliche, auch alte Leute beteiligen sich aktiv an Aktionen für ihre Enkel. Nicht zuletzt lebe die Bewegung auch ein Ideal, so erzählt es Kevin. Die KlimaaktivistInnen halten zusammen, sie stehen füreinander ein. Was sie zusammenschweißt, sind die extremen Erlebnisse und, da ist sie wieder, eine gemeinsame große Hoffnung.
Meine persönliche Hoffnung ist, diesen wundervollen Planeten so zu schützen, wie wir ihn noch haben. Nur wenn wir die Kipppunkte überschreiten, kommen wir eben in einen Automatismus, den wir nicht mehr kontrollieren können.
Morgen ist ein anderes Wort für Hoffnung. Mit diesen Worten des jüdischen Schriftstellers, Autors, Theatermachers George Tabori haben wir unsere Suche nach dem Hoffnungsfunken begonnen. Den berühmten jüdischen Witz hat er in seinen Texten kultiviert. Dem Trauma des Holocaust begegnet er mit gnadenlosem Humor. Wer den Tod auslacht, der nimmt ihm den Schrecken. Wer keine Angst hat, darf hoffen. Peter Gambel entstammt der großen jüdischen Tuchmacherfamilie Grünebaum. Urgroßvater Max Grünebaum ist Anfang des 20. Jahrhunderts ein namhafter Industrieller und Wohltäter der Stadt Cottbus. Er verdient viel Geld und gibt viel davon zurück durch zahlreiche soziale Stiftungen, durch die Errichtung von Parkanlagen und eines Stadttheaters. Die Familie des Cottbuser Ehrenbürgers und Kommerzienrats Max Grünebaum lebt glücklich bis zur Machtergreifung der Nazis. Rassengesetze, Enteignung. In der Pogromnacht wird Max Grünebaum verhaftet. In letzter Minute gelingt es der Familie, Deutschland lebendig zu verlassen. Das Trauma hat die Generationen überdauert, sagt Grünebaums Urenkel Peter Gambel.
Aber sehr interessant ist auch für mich heute in 2022, es gibt auch eine Hoffnung auf Versöhnung. Es gibt auch eine Hoffnung, dass man weiter gedeiht und dass man lernt aus dieser Geschichte.
Und so geschieht, im Sinne dieses Wortes, Wunderbares. Als die nach England emigrierte Familie nach dem Mauerfall die Villa des Urgroßvaters zurückbekommt, beschließt sie, das Anwesen zu verkaufen und mit dem Geld eine Stiftung zu gründen. Mit dem Max-Grünebaum-Preis werden seit 25 Jahren junge KünstlerInnen des Staatstheaters und der wissenschaftliche Nachwuchs der BTU, der Brandenburgischen Technischen Universität, geehrt. Ich treffe Peter Gambel im Oktober auf der großen Festveranstaltung zum Jubiläum. Viele der in 25 Jahren Geehrten sind gekommen, politische und künstlerische Prominenz und einige der Urenkel Grünebaums. Was für ein Symbol dieser Preis. Wieso eine solche Geste der Versöhnung nach dieser Zäsur in der Menschheitsgeschichte?
Erstens, es ist auch die Versöhnung. Es ist auch wichtig, dass man sagt, ja, das war schreckliche Zeiten, aber Cottbus ist nicht nur Nazi-Cottbus. Cottbus war auch Max Grünebaum-Cottbus. Und zweitens, auch in den dunkelsten Zeiten gab es Leute in Cottbus, die geholfen haben. Es gab anständige Menschen und dieser Anstand wollte man erkennen.
Es passt in den Wertekanon der Familie. Selbst bereits in höchster Lebensgefahr geht Peter Gumbels Großvater noch ein letztes Mal zu den Arbeitern in der Fabrik, die ihm schon nicht mehr gehört.
Und er sagte zu den Betriebsgemeinden, seien Sie aufrichtig, seien Sie gute, handelnde, gute, aufrichtige Menschen. Auch in den schlimmsten Umständen, es gibt Werte. Und wenn man sich an diese Werte hält, Offenheit, Anstand, Großzügigkeit, das ist das Allerwichtigste. Das heißt, die Hoffnung für mich besteht darin, dass die Leute auch an diesen Werten festhalten in den schlimmsten Zeiten.
Diese Hoffnung, Hoffnung, wie die Familie von Max Grünebaum sie versteht, wäre Hoffnung erwachsen aus einem Trotzdem.
Ja, es ist ein Trotzdem, es ist auch ein, wir haben alles verloren, aber das eben nicht.
Oliver Breite war 1997 der allererste Max-Grönebaum-Preisträger. Damals unter seinem Namen Oliver Bäßler. Ein charismatischer, hochtalentierter junger Schauspieler im Ensemble von Regielegende Christoph Schroth. Auch Oliver ist zur Jubiläumsveranstaltung gekommen. Die Symbolik des Max-Grönebaum-Preises geht ihm bis heute an die Substanz.
Das war das, was mich damals intuitiv schon berührt hat. Dass die absehen von ihrer eigenen Leiterfahrung und sich öffnen zu einer Zukunft hin und sagen, wir möchten gerne einen Faden aufnehmen, der vor langer Zeit mal abgerissen ist, dafür können wir nichts, dafür könnt ihr nichts. Und das haut einen von den Füßen. Also wenn jeder sagt, wenn du an dich selbst denkst, ist an alle gedacht und so, und die sagen, nee, ich denke mal nicht an mich, ich denke an dich. Das hat mich also berührt, damals schon sehr berührt.
Oliver Breite, geboren in Ost-Berlin. Er war Heimkind, Soldat, Maurer, Straßenbahnfahrer. Fast 60 Jahre Leben, richtig Reales, auf Bühnen und vor Kameras. Und dann plötzlich erlebt er doch nochmal Krieg mitten in Europa.
Durch diesen Ukraine-Konflikt merke ich erstmal, wie radikal die Botschaft von Jesus ist, aufeinander zuzugehen. Also, dass man nicht sagt, ich bin wichtig, sondern du bist wichtig.
Liebe sei es, gepaart mit Demut, mit Spaß und Ernsthaftigkeit. So beschrieb ihn Christoph Schroth damals bei der Preisverleihung. An dieser Haltung, an Olivers permanenter Suche nach Wahrhaftigkeit, hat sich in 25 Jahren nichts geändert.
Wahrscheinlich geschuldet der Tatsache, dass ich atheistisch erzogen wurde. Und dann kam der Tod in mein Leben und die Geburt. Unabhängig jetzt davon, glaube ich ja sowieso, dass es keinen ernstzunehmenden Künstler gibt, der nicht über die Frage der Göttlichkeit und Kreativität nachdenkt. Also wenn man darüber nicht nachdenkt, hat man in der Kunst ja überhaupt nichts verloren. Und dann hat es mich interessiert und dann habe ich verstanden, was mir da fehlt.
Christlicher Glaube ist unter Künstlern nicht Usus. Und dann auch noch Katholik. Davon erzählt er deshalb auch kaum jemandem. Oliver Breite schöpft Kraft aus der Zwiesprache mit Gott und aus der Geschichte. Er liest viel, saugt alles auf, er denkt und diskutiert. Die ungezählten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte, er nimmt daraus die Überzeugung, dass wir auch diese Gegenwart meistern werden.
Wenn die jetzt alle gesagt hätten, in so einer Welt möchten wir keine Nachkommen zeugen, und dann haben Menschen, die nicht reflektiert haben oder gelesen haben, einfach das Leben weitergegeben. Und dieses, das Leben weitergeben, das ist es. Das heißt also, doch sagen, eher lächeln, helfen. Ich war ja 12 Jahre bei mir im Dorf in der Feuerwehr. Da kommen Leute, die haben alle Gärten, Häuser, Familien, die haben alle Sorgen. Und wenn um 3.32 Uhr im Februar bei Regen die Sirene geht, rennen die alle los und holen da jemanden raus. Und das hat mich immer bewegt, dass der Mensch dazu fähig ist, von sich abzusehen und jemandem dazu helfen.
Oliver war und ist ein Mensch, der stets den Unterschied macht. Zwischen Hoffen und Verzweifeln, zwischen Resignation und der unbändigen Lust, weiterzumachen. Er vermag es zu glänzen und gleichzeitig andere strahlen zu lassen. Davon gibt's auch am Theater nicht so viele. Wo er ist, mein Freund Oliver Breite, wird keinem wehgetan. Ganz im Sinne von Max Grönebaum. Solange wir anständig bleiben, so lange wird es weitergehen. Morgen ist ein anderes Wort für Hoffnung.
Dass man das Leben weitergibt, das ist es, glaube ich. Und meinen kranken Nachbarn auch in dem Lied, ja. Lass alle gut schlafen und meinen kranken Nachbarn auch. Dass der daran denkt, der Singende. Und das muss man weitergeben, wenn man es verstanden hat. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann hat man ja eine Bringepflicht. Und irgendwann ist man im Alter, ist man in der Lage, dass man helfen kann und dann muss man auch helfen. Oder?